Seitenblick, ein Podcast für mehr inklusive Perspektiven.
Inklusion, kurz ins Blickfeld nehmen, dann aber schnell wieder wegschauen. Sonst wird es kompliziert und meistens auch nervig und anstrengend. Man kann es ja gar nicht allen gleichzeitig recht machen. Es ist teuer, es kostet zu viele Ressourcen, Zeit und Energie. Ja, das stimmt, es ist nervig. Es kostet Energie und es ist kompliziert. Aber genau dort wollen wir hinschauen. Weil wem seine Energie kostet es denn wirklich? Für wer ist was kompliziert? Wir wollen den Spiess umdrehen und schauen mal, wer eigentlich wer bei was behindert und was eine inklusive Gesellschaft wirklich bedeuten würde.
Herzlich willkommen bei «Seitenblicke». Das ist ein Podcast des Kleintheater Luzern. Heute bestreiten wir schon unsere 12. Folge. Wir sind mitten in unserer Saison und diese neigt sich auch schon fast wieder dem Ende zu. Umso glücklicher sind wir, zum Abschluss dieser Seitenblicke-Serie einen spannenden weiteren Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Wir werden uns heute mit dem Thema Erwerbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt auseinandersetzen. Und dazu haben wir eingeladen Safir Bendakon. Wir haben sie getroffen unter anderem an einem Netzwerkanlass vom Migros-Kulturprozent letzten Jahres und dachten uns, es wäre toll, wenn sie zu uns in die Podcast-Folge käme und freuen uns, hat das geklappt. Hallo, liebe Safir.
Hallo, Fabienne. Hallo, Jan. Herzlichen Dank für die Einladung.
Wir haben natürlich vieles schon über dich gelesen, aber sympathischer ist es immer, wenn man sich selbst vorstellen kann mit dem Schwerpunkt, den man legen möchte. Deshalb gerne die Frage an dich, Safir. Woher kommst du? Wer bist du?
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Safir Bendakon. Ich bin aus der schönen Stadt Zürich, genauer aus Hönk, dort auch sehr stark verwurzelt. Wer bin ich? Also ich bin Kommunikations- und Inklusionsexpertin, habe in diesem Bereich mein eigenes Unternehmen und begleite und berate Organisationen. Und auch in meiner Freizeit lässt mich das Thema Inklusion nicht los, denn ich bin selbst betroffene Inklusionsexpertin und bin auch noch in mehreren Organisationen mehr oder weniger formell tätig. Formell vor allem bei Aschil, beim Dachverband der Selbsthilfe- und SelbstvertreterInnenorganisationen als Vizepräsidentin im Vorstand.
Bei gewissen Mandaten treffen wir uns ja immer wieder. Vor allem letztes Jahr ist mir in Erinnerung geblieben, wo wir an der PH in Luzern auch schon über Bildung und Inklusion gesprochen haben. Das ist ja immer ein Vorthema, vor dann die Arbeit kommt. Und das sind sicher auch Themen, die dich immer stark begleiten. Und dein Schulweg ist ja ein bisschen ein anderer als meiner. Möchtest du mal kurz deinen Schulweg erläutern?
Ja, kann ich sehr gerne machen. Ich weiß zwar nicht, was der eine oder andere von meinem spezifischen Weg so profitieren kann. Ich hoffe einfach, ihr könnt etwas Interessantes für euch mitnehmen. Also ich bin in einer Sonderschule in der Stadt Zürich eingeschult worden und es war auch so geplant, also bei der Sonderschule ist ja immer ein bisschen so, es ist so geplant, dass man auf diesem Weg ein bisschen bleibt und dann auf diesem Weg auch weitermacht. Gut, ist auch schon 20 Jahre her. Jetzt kommen dann die ganzen Hater, die sagen, das ist schon 20 Jahre her. Und dann muss ich sagen, so viel hat sich jetzt für selbst betroffene Personen auch nicht geändert. Für einzelne Gruppen vielleicht, aber nicht für Menschen mit Behinderungen im Kollektiv. Das vielleicht einfach als Seitenbemerkung. Und dann kam bei mir persönlich irgendwann der Wunsch tatsächlich auf, ich möchte gerne in die Regelschule. Das war nicht so, wie das immer dargestellt wird, so Inspiration Porn-mäßig, hey, wir Menschen mit Behinderungen wollen etwas leisten. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte einfach den coolen Pausenplatz haben, wie meine Schwester ihn hat. Und ich wollte auch einfach Noten kriegen, ich wollte einfach sein wie meine kleine Schwester und klein ist jetzt relativ, sie ist eben nur ein Jahr jünger. Und da habe ich immer gemerkt, hey, die weiß viel mehr als ich. Also die kann auch viel coolere Sachen so machen dort, gibt es so Aktivitäten. Und ich wollte das einfach für mich auch. Ich war so ein bisschen gelangweilt auch von dieser Struktur Sonderschule. Habe selber so ein bisschen früher, vor allem als junger, ich bin immer noch jung, aber als jüngerer Mensch Autoritätsprobleme gehabt. Und da bist du in der Sonderschule falsch, weil dort wirst du sehr stark so eingepackt und es wird dir gesagt, zumindest in meiner Erfahrung und auch in der Erfahrung der Selbstbetroffenen, mit dem ich mich später zusammengeschlossen habe, gesagt, was du denken sollst, was du fühlen sollst, was der richtige Weg ist. Und ich bin dort einfach immer mehr angeeckt und habe dann so zu meiner Mutter gesagt, hey, möchten wir nicht etwas anderes probieren? Gibt es noch andere Wege? Und da wurde mir, muss ich auch sagen, von verschiedener Seite systematisch auch Steine in den Weg gelegt. Und wo ich heute sagen würde, man wollte, dass es nicht klappt, so systemisch
gesehen. Kannst du diese Steine benennen?
Ja, also zum Beispiel, dass man... dass dann so komische Dinge passierten, oder? Da sind plötzlich all diese Fachleute an einem Tisch gesessen. Aber es ging nie um mich. Es ging immer darum zu diskutieren, was alles nicht geht und was alles nicht klappt. So schon mit diesem Mindset da irgendwie reinzugehen. Und wenn mal eine Fachperson, ist ja nicht immer jede Person, oder etwas anderes gesagt hatte, musste das auch 5000 Mal diskutiert werden, warum jetzt diese Fachperson recht hat. Und dann war bei mir noch speziell und schickt mir nicht die Anwälte auf den Hals. Man behauptet, das sei nicht so gewesen. In meiner Erinnerung ist es so gewesen, so meine Wahrheit. Dass man auch gesagt hat, ja, das muss jetzt innerhalb von einer Zeit von 12 Wochen klappen. Also wie, ich muss integrierbar sein und für das muss ich einen bestimmten Notendurchschnitt erreichen, der eigentlich meiner Wahrnehmung völlig unrealistisch war, weil ich wurde in eine 4. respektive 5. Klasse inkludiert, war aber in gewissen Themen also nicht in einem Viertklass-Schulstoff. Und ich glaube, diese Diskrepanz auszugleichen über eine so kurze Zeit, wenn man das von einer Person erwartet, systemisch gesehen, nicht die einzelnen Personen, es gab auch Personen, die wohlwollend waren, dann will man, dass es nicht funktioniert. Also meine Unterstellung.
Eben, ich habe das Autoritätsproblem immer noch, aber ich war dann auch länger in der Sonderschule, deshalb habe ich mir das als Attribut so angeeignet, aber eben, wie Sapir schon gesagt hat, eben nachher auch die Perspektiven, die sind natürlich sehr eindimensional. Wie ging es dann weiter? Du hast den Schritt geschafft und nachher so perspektivisch...
Du hast den besten Spick der Welt geschrieben und den Notenschnitt erreicht.
Nein, ich habe tatsächlich nie abgeschrieben in meinem Leben. Das ist ein Problem, wenn man behindert ist, darf man auch nicht abschreiben. Ich habe viele Dinge gehört, wie wenn wir dich einmal erwischen abzuschreiben, dann kriegt nie mehr ein Mensch mit Behinderung einen Nachteilsausgleich. Das habe ich in jungen Jahren viel gehört, habe ich aber bis gut ins Erwachsenenalter tatsächlich auch noch gehört. Also es ist nicht so, dass das etwas Einmaliges und eine Lehrperson war. War immer die kollektive Unterstellung, dass Menschen mit Behinderungen irgendwie, auf Deutsch gesagt, bescheißen müssen, dass sie überhaupt auf dieses Niveau kommen. Was ich gemacht habe, ich hatte zum einen ein gutes Heimsystem mit meiner Mutter, die das unterstützt hat, die auch entsprechend gebildet war, dass sie diese Lücken mit ausgleichen konnte. Ich hatte Wochenlektionen mit einer Heilpädagogin, die mir jetzt so auf den ersten Blick nicht viel gebracht haben, aber trotzdem war die Person ja da und konnte gewisse Dinge abfedern. Das will ich gar nicht so in Abrede stellen. Und dann haben wir auch individuell nach NachhilfelehrerInnen gesucht und selbst bezahlt, weil das System das damals einfach nicht abfedern konnte. Man muss auch noch dazu sagen, ich bin knapp vor dem Inkrafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes sozusagen in die Regelklasse gewechselt und da gab es ja wie noch nicht so einen rechtlichen Rahmen und einen Anspruch auf diese, wie sie es heute Mogelpackung mäßig nennen, inklusive Bildung, mehr Integration, was wir in der Schweiz machen. Und ja, und dann hat das einfach geklappt. Ich glaube auch, weil ich das erste Mal Ressourcen aktivieren konnte, die ich so selbst in mir in diesem Alter gar nicht gesehen hatte, weil ich einfach mal in einen anderen Rahmen und Kontext gesetzt wurde. Das heißt, es war ja nie etwas von mir erwartet. Ich musste ja nie über mich hinauswachsen. Und durch das wurde ich viel unterschätzt. Und als ich dann mal halt wirklich in diese Überforderung reinkam, hat es irgendwie geklappt. Aber ich möchte das gar nicht schönreden, eine solche Schulkarriere, wenn sie nicht auf inklusiven Strukturen beruht, ist unglaublich, unglaublich diskriminierend, ist unglaublich belastend und es ist ein hoher Preis. Also ich möchte hier auf keinen Fall, dass der Eindruck entsteht, wow, und die Sapir, die hat es aus der Sonderschule geschafft und das ist so super toll. Ich glaube, das ist nicht die Geschichte, die ich erzählen kann.
Nein, nein, und das weiß man ja auch sonst. Der Gap, wo dann geschlossen wird, ist wirklich von der Person abhängig. Und du hast es ja dann geschafft. Wie ging es dann weiter in der Berufsbildung?
Also da war ich dann eigentlich ja schon, wie zu sagen, integriert. Und dann hatte ich wie Zugriff auf die gleichen Dienstleistungen wie alle Personen, die auch in einer Oberstufe im Kanton Zürich sind. Also da gibt es das BITS, wo die Berufswahl so beraten wird. Da gibt es Leute, die kommen in die Klassen, vielleicht Personen, die selbst Teenager zu Hause haben, kennen ein bisschen diese Strukturen. Ich musste dann aber schnell merken, dass alles, was so behinderungsspezifisch und behinderungsrelevant ist, dass ich mir dieses Wissen selbst in der Erfahrung aneignen muss. Ich muss verstehen, wie interagiert meine Behinderung mit meinem Beruf, welche Berufe sind auch möglich. Und da konnte mich eigentlich niemand wirklich beraten. Am Schluss habe ich das mir selber angeeignet und selber geschaut. So habe ich zum Beispiel dann auch nach ein paar Schnuppertagen akzeptieren müssen, dass es wahrscheinlich nicht der Buchhandel, sondern doch das KV wird. Sonst wäre ich heute Buchhändlerin geworden.
Aber war das eine erste Empfehlung, die du beispielsweise bekommen hast durch das BITS in einem Beratungsgespräch? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, dort zu schnuppern?
Also das war einfach, mein größtes Interesse waren immer Bücher gewesen und überall bei jedem so, der mich gefragt hat und auch bei jedem Test ist das so ein bisschen rausgekommen, dass das ist, was mich interessiert. Und auch in Verbindung mit Menschen, also etwas, wo man auch am Mensch so beraten kann, an das mag ich mich erinnern. Ich mag mich jetzt nicht erinnern, das war in einem BITS-Test oder in einem anderen Test, aber das ist so ein bisschen rausgekommen, dass ich sehr spezifische Interessen habe, Sachen, die mich interessieren, aber dann trotzdem gerne berate und diese so spezifischen Interessen gerne weitergebe. Und aber natürlich viele Beratungsstellen, so, wo man klassisch gleich in die Beratung geht, die sind mit sehr viel Stehen und Einräumen und Koordination verbunden. Und das war ja auch beim Buchhandel so. Und da musste ich wie einsehen, dass das nicht funktioniert. Das habe ich dann aber beim Schnuppern wirklich gesehen. Ich habe dann gemerkt, ui, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Und so reflektiert war ich dann schon als jugendliche Person, dass ich sagen konnte, hey, dann müsste ich einen mega spezifischen Arbeitsplatz finden, wo ich alles das nicht machen muss. Und dann gerate ich eigentlich in eine Abhängigkeit, von der ich mich eigentlich jahrzehntelang befreien wollte, durch das, dass ich auch nicht mehr in der Sonderschule und nicht mehr fremdbestimmt und fremdbetreut werden wollte, würde ich mich wieder in eine neue Abhängigkeit begeben. Und dann habe ich einfach da war ich ganz trocken und emotionslos, habe ich geschaut, was ist die Ausbildung, wo ich auch mit meiner Behinderung und das, was ich mitbringe, auch vielleicht am meisten rausholen könnte und habe dann das KV gemacht.
Und jetzt bist ja du sozusagen selbstständig und bietest ja auch eine Art Beratung an. Also das hat sich ja dann durchgezogen. Wann kam dann nach der ganzen Kommunikationsausbildung, die du gemacht hast, der Entscheid für die Selbstständigkeit?
Also es gab so wie mehrere Faktoren. Ich bin eine Person, die sehr stark meinen eigenen Körper und alles, was dazugehört, kennt. Und wenn man halt in einem Beruf ist und man arbeitet für andere Menschen, passt man sich, das ist naturgegeben, an die Struktur anderer an. Und es ist ja, es wird ja auch miterwartet mit einem Vertrag, mit einem gegenseitigen, wo man auch Dinge abgemacht hat. Und ich habe je mehr gemerkt, dass zumindest für jetzt das nicht das ist, was ich machen möchte, weil ich möchte auch noch einige andere Dinge in meinem Leben tun und habe dann wie nach der Vereinbarkeit gesucht. Das war so der erste große Punkt. Der zweite große Punkt war immer, ich hatte sehr oft super Teams, super Leute, ich habe gerne mit denen zusammengearbeitet, aber ich war natürlich auch immer mit Dingen verbunden, die aufgrund meiner Behinderung dann aufgekommen sind, sei es durch Kundinnen, sei es durch andere Personen. Und dort bist du ja dann wie nicht selbstverantwortlich für diese Kommunikation und dem Umgang auch mit einer sichtbaren oder vielleicht unsichtbaren Behinderung. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, auch wenn ich das meinen Arbeitgebenden so nicht vorwerfen möchte, aber von mir aus gesehen immer das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo immer in eine Rechtfertigung komme und dass diese Rechtfertigung auch dazu führt, dass ich vielleicht nicht mein ganzes Potenzial an einer Arbeitsstelle ausnutzen kann, sei es zum Beispiel auch mit Karrierechancen, gerade wenn man Teilzeit arbeitet, weil man noch andere Dinge tun muss, seien sie vom Körper indiziert oder vom eigenen Lifestyle, den man leben möchte. Und habe dann, wie gesagt, dann ist es halt so wie beim Übertritt in die von der Sonderschule in die Regelklasse auch. Ich muss ein bisschen meine eigene Struktur machen und habe das auch gemacht. Ich bin ja auch vernetzt im Inklusionsbereich, habe aber auch 2-3 Projekte, Kommunikationsprojekte gemacht, die nichts mit Inklusion zu tun hatten. Und das finde ich eben cool, dass ich jetzt da wirklich mal so in eine Kommunikationsarbeit noch mehr ganzheitlicher reinkomme, weil wenn du ja in einem Unternehmen arbeitest, hast du meistens einen Teilbereich, für den du zuständig bist. Und wenn du selbstständig bist, kannst du dich überall reindenken. Du machst den Prozess so von A nach B und Z. Und ich liebe diese Dinge einfach, wo man ein Projekt hat, wo es auch neue Dinge gibt, wo man sich wieder neu reindenken muss, weil ich bin auch relativ schnell gelangweilt so von einer Tätigkeit. Und dann mit all diesen Faktoren, die ich jetzt genannt habe, war dann wieder Entscheid, auch nach meiner letzten Arbeitsstelle, wie zu sagen, hey, ich probiere das, genau, und ich möchte das jetzt einfach mal probieren. Und ich hatte am Anfang gar nicht so den Anspruch, dass alles immer funktionieren muss. Und habe auch viel gelernt, also in dieser Zeit, wenn man dann wirklich eine Struktur einer Organisation von A bis Z, also von IT bis Branding, bis Admin, irgendwie alles dann selber macht, hat man auch eine steile Lernkurve. Und ja, ich habe jetzt wirklich tolle Projekte, bin gut ausgelastet und hoffe, es bleibt so. Aber ich bin nicht selbstständig geworden, um zu sagen, hey, ich möchte das ganze Leben machen. Aber ich hoffe natürlich, dass ich das ganz lange machen kann, dass auch neue Projekte kommen. Auch mit diesem Umfeld, was wir jetzt haben, wo so die Inklusion schlecht geredet wird, ist natürlich auch ein schwieriges Umfeld. Das möchte ich auch nicht verleugnen. Aber hey, ich habe coole Projekte, ich habe coole Kunden.
Kundinnen. Da muss ich natürlich ein bisschen einsteigen. Also kannst du uns ohne jetzt direkt ein Mandatsgeheimnis zu brechen, aber so ein bisschen Einblick geben in deine Arbeit als selbstständige Beraterin im Kommunikationsbereich?
Also ich berate zum Beispiel Vereine und Einzelpersonen, die selbst ein Unternehmen gründen und vielleicht ein eigenes Branding machen wollen, auch im Bereich Inklusion. Also vielleicht sie haben eine andere Ausrichtung wie ich, aber sie möchten ein bisschen von dem profitieren. Dann bin ich auch zum Beispiel für den Kanton Zürich stark unterwegs im Bereich Partizipation. Mit dem Kanton Zürich haben wir den idealtypischen, wie wir so schön sagen, Partizipationsprozess erarbeitet für das Verwaltungshandeln und spiegeln eigentlich unsere Erarbeitung jetzt mit den Mitarbeitenden des Kantons, machen da Workshops und so weiter. Dann gibt es für das Mikrokulturprozent bin ich zum Beispiel auch in der Kommunikation tätig für das Projekt Disframe, wo ich auch das Rebranding begleitet habe aus Inklusionsperspektive im Sparring mit auch mit der Projektleiterin. Das sind so Dinge. Und dann mache ich auch Coaching, auch Peer-Coaching für Menschen mit Behinderungen. Und momentan bin ich an zwei Dingen dran. Einmal am CAS-Coaching und am CAS-Evaluation. Also, dass ich da auch wie noch mal eine Breite kriege, dass zum Beispiel auch mal selbst betroffene Inklusionsexpertinnen den Impact von Inklusionsprojekten bewerten können von außen und so. All diese Dinge, die momentan nicht sind und die vor allem nicht behinderte Personen machen, wo ich aber finde, braucht es auch Erfahrung aus der eigenen Lebensrealität und Inklusionsexpertise, dass ich hier noch wie ein bisschen breiter werde. Genau, das sind so Dinge, die ich mache.
Du hast ja uns erzählt, weshalb du in die Selbstständigkeit gegangen bist, dass eben die Rahmengebungen unter Vertrag zu sein und sich anzupassen für dich schwierig waren. Was ist jetzt so die Schwierigkeit im Selbstständigsein?
Oder gibt es auch Mandate, die du abgelehnt hast oder wo du dich nicht dafür begeistern konntest?
Also ich habe schon, jetzt noch nicht so viel, aber ein Mandat spezifisch, was mir in den Sinn kommt, wo ich abgelehnt habe. Ich lehne überall dort ab, wo es Social Washing ist. Wo ich merke, hey, man will mich einfach dabei haben, dass man sagen kann, hey, wir haben einen Mensch mit Behinderung dabei.
Wie merkst du das? Wo zeigen deine Antennen an?
Also das ist im Fall relativ einfach, finde ich. Zum Beispiel, wenn man sich extrem fokussiert auf diese Expertise aus eigener Erfahrung und dann sagt, ja Sapir, erzähl mal von deinem Leben. Das mache ich nicht als Inklusionsexpertin. Ich finde, auch die Expertise aus eigener Erfahrung, die ist mega zentral, die ist in der UNO-BRK verankert, Selbstbestimmung, dass auch Menschen aus ihren Lebensrealitäten erzählen. Aber oft wird das nicht so gehandhabt, wie das Menschen ohne Behinderung verstehen. Eben, wir haben hier XY und die erzählt einfach mal über ihr Leben. Ganz so einfach ist dann auch die Expertise aus eigener Erfahrung nicht. Und ich finde es störend, dass viele Menschen ohne Behinderungen uns diesen Begriff fast ein bisschen wegnehmen, weil sie dann wie sagen, alles, was du Expertise hast, ist einfach deine eigene Erfahrung. Da gibt es nichts, was du formell gelernt hast, da gibt es nichts, was du sonst irgendwie aus einer anderen Perspektive noch einbringen könnte. Wenn ich merke, dass meine formellen Ausbildungen kein Thema sind, also wenn ich eine Freelance-Person einstelle und ich sage, wow, das ist das Projekt und ich brauche die und die Expertise und ich bringe einen Teil dieser Expertise mit und du fragst mich kein einziges Mal zu dieser Expertise, sondern möchtest einfach wissen, was ich alles so im Leben erlebt habe. Mhm. Es ist erstens voyeuristisch, es ist unprofessionell. Und drittens zeigt es auch, dass du weder Inklusionsexpertise als Ganzes verstanden hast, noch wie die Expertise aus eigener Erfahrung zu verstehen ist. Mhm. Und ich bin kein Token. Mhm. Ich bin kein Token. Für das habe ich keine Zeit, keine Energie. Und diese Anfragen können gerne auch wirklich wegbleiben. Oder Menschen, wobei dort habe ich es auch schon geschafft, dass verstanden wird, weißt du, wenn so auf Anfragen für Gratisarbeit oder Hope Labor kommen. Es ist auch etwas, was ich tendenziell nicht tue.
Was ist Hope Labor? Kannst du das noch schnell beschreiben?
Hope Labor ist Arbeit, wenn man sagt, ja, ich gebe dir zum Beispiel Reichweite oder durch mein Projekt wirst du endlich einmal gesehen. Mhm. Also wenn man sich eigentlich ableistischen Strukturen bedient, weil man weiß, ExpertInnen mit Behinderungen werden für ihre Expertise nicht gesehen. Und man stellt sich eigentlich so dazwischen und sagt, ja, und das nächste Mal, wenn du das dann machst, wirst du ein bisschen bezahlt. Mhm. Hope Labor gibt es aber auch natürlich im Kontext von Nichtbehinderungen. Das sind so, wenn zum Beispiel sehr oft Promis sagen dann Creators oder jungen Grafikerinnen, hey, du kannst das für mich machen und ich gebe dir Reichweite und dann nächstes Mal wirst du sicher bezahlt.
In der Hoffnung auf Arbeit.
Genau,
sozusagen.
In der Hoffnung auf Arbeit arbeiten. Ja. Also wir machen ja alle in diesem System mit, aber wir können immer noch bestimmen, inwieweit wir in diesem System mitmachen und das mache ich nicht. Mhm. Genau.
Wie geht, also eben, ich kann mir auch vorstellen, du gehst dann da rein und was sind dann die ersten Sachen, die du ansprichst, wenn du jemanden beraten willst? Schaust du es ihm an oder machst du das im Gespräch fest oder wie gehst du da vor?
Also es kommt ein bisschen auf die Anfrage drauf an. Die sind ja auch so unterschiedlich wie die Kundenprojekte selbst, die Kundinnenprojekte. Und was bei mir einfach ist, es gibt ein Kontaktformular und ich nehme mir wie so 20 Minuten, halbe Stunde online Zeit, um das Projekt abzustecken. Da habe ich auch spezifische, für mich standardisierte Fragen, die ich bei jedem Projekt stelle, dass ich so relativ schnell, relativ effizient, ohne die Zeit der Kundinnen auch zu verschwenden, weil die sind ja auch im Tagesgeschäft und können nicht endlos da irgendwie mir Dinge erzählen, habe ich das standardisiert. Und in den letzten 5 Minuten dieser halben Stunde machen wir eigentlich ab, wie wir verbleiben wollen, ob ich eine Offerte schicken soll für das, wie ich das Projekt verstanden habe, ob vielleicht eine Zusammenarbeit auch nicht in Frage kommt, weil auch dort stelle ich immer wieder klar, ich habe Sätze, ich arbeite nicht gratis. Das überrascht dann trotzdem dann auch wieder ein paar Leute in diesem Austausch. Einfach, dass so wie beide Seiten sich wertgeschätzt fühlen und denken, auch wenn es nicht zu einer Zusammenarbeit kommt, ich hatte ein gutes Gespräch und ich fühle mich gut abgeholt. Ich hatte auch schon Anfragen, wo sie dann gemerkt haben, hey, wir müssen zuerst etwas anderes machen. Mhm. Unsere Herausforderung ist gar nicht so sehr die Inklusion, weil ich denke ja auch durch die Betriebswirtschaft und die vielen Erfahrungen, die ich in Unternehmen hatte, doch ganzheitlich. Und ich merke dann, hey, ihr seid an einem ganz anderen Ort. Das wäre besser, mit dieser und dieser und dieser Person zuerst zu sprechen, die diese und diese Expertise mitbringt. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch mit jemandem vernetzen, die Person, die ich aus meinem Umfeld kenne. Und es ist noch cool, man geht dann einfach immer gut auseinander. Mhm. Und das ist mir schon auch wichtig, weil ich glaube, auch solche Begegnungen, die man mit Menschen hat, auch von dem nehme ich wieder mit. Ah ja, das könnte ich auf der Webseite noch genauer kommunizieren. Hier könnte ich auch noch etwas verbessern mit je. Also Kommunikatorinnen, die euch sagen, sie wissen alles und sie können alles kommunizieren, muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil mit jeder Interaktion und jedem Menschen hat man wieder eine Perspektive mehr dazu gewonnen, die auch ein Mehrwert ist für meine anderen Projekte. Genau.
Nichtsdestotrotz, da bin ich natürlich hellhörig geworden, wie viele Projekte, sage ich jetzt mal, hast du auch verloren, aufgrund dessen, dass du reguläre Stundenansätze hast, dass du einfach abrechnest, wie x-beliebige Beraterinnen sonst auch abrechnen, dass da irgendwie Irritation entstanden ist?
Ich glaube, das ist nicht mehr auf 2 Händen zählbar. Also sind schon viele. Und ich habe ja auch kein Projekt verloren, weil wenn du jemanden, also ich versuche aus der Projektperspektive zu denken. Ich war ja, also ich kann Projektmanagement, ich war auch schon, habe auch schon Projekte gemanagt. Ein Projektmanagerin, die kein Budget hat für die angeblichen Expertisen, die man braucht, ist kein Projektmanagement. Dann kann ich auch kein Projekt verlieren, weil es ist gar kein Projekt. Es ist einfach, wir wollen ein Häkchen darunter machen, wir wollen vielleicht ein bisschen zeigen, was wir können und was wir tun. Aber das kann man auch im Daily Business machen, für das brauche ich kein Projekt. Und darum ist es für mich wie kein Verlust. Mhm. Im Gegenteil, ich bin sogar froh, wenn die Leute das auch kommunizieren, wie sie sich das vorgestellt haben. Deswegen sind meine Gespräche offen und gleichzeitig standardisiert, um genau diese Dinge herauszufinden, weil ich habe keine Lust, über ein ganzes Projekt nachher immer wieder die gleichen Dinge wie Stundensätze zu diskutieren. Ja. Das mache ich nicht.
Wenn du jetzt so deinen Kundenstamm so anschaust, welche Obergebiete hat sich so herauskristallisiert? Ist es mehr eben so kantonpolitisch oder eher Wirtschaft oder eben wie jetzt bei uns Kultur? Wo bist du am meisten gefragt momentan?
Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Was sich schon feststellen lässt, dass es eher nicht kleinere Unternehmen sind. Wenn es aus der Wirtschaft kommt, sind es eher größere Unternehmen vielleicht, die sich auch, das glaube ich bei allen Beratenden so, die sich sehr spezifisch auch Kontextwissen einkaufen können. Dann sind natürlich öffentliche Institutionen immer auch ein Kundinnenstamm. Aber ich habe auch schon mit Menschen aus der Kultur zusammengearbeitet. Ich teile das eben gar nicht so nach Branche auf, sondern okay, mehr nach Thema. Und die Themen, die ich jetzt viel bearbeitet habe, sind vor allem Bildung, Inklusion, Bildung. Wie gehen wir mit Diversität und dem Anspruch von Bildungsgerechtigkeit um? Ich habe viel im Bereich Partizipation gemacht. Und dann eben auch mit Disframe sicher im Bereich Kommunikation. Also nicht, dass ich das alleine gemacht hätte, wir sind ein Team. Also immer wenn ich sage, dann rede ich von meinen spezifischen Aufgaben, die ich dort habe. In sehr vielen Projekten sind wir ja oft ein Team, weil sich mehr ein größeres Projekt vielleicht auch kontextspezifisches Wissen einkauft von mehreren Freelancern. Einfach, dass ich das auch noch gesagt habe, dass ich anderen Menschen nicht ihre Ressourcen entziehe. Wenn ich von ich rede, dann rede ich von meinen Aufgaben und meinem Wissen.
Was sind denn jetzt im Bildungsbereich so als Vorbereitung für einen möglichen Berufseinstieg, insbesondere Barrieren, die du versuchst mit zu bearbeiten oder die in Projekten immer wieder Thema sind, wie man damit umgehen oder diese verbessern, abbauen könnte?
Ja, so allgemein Ableismus als Ganzes, weil das natürlich auch mein Fokusthema ist, Ableismus in der Sprache. Und Ableismus in der Sprache hat viel damit zu tun, wie wir zum Beispiel auch über Kinder und Jugendliche und ihre Fähigkeiten nachdenken. Und leider auch, wie wir diese einschätzen und dann in Berichte reinschreiben und vielleicht reproduzieren. Mhm. Dinge, die gar nicht so waren oder in einem spezifischen Kontext so waren. Wir reden da auch, wir sagen ja immer, ich spreche nicht gerne davon, aber im Schulkontext wird ja oft von verhaltensauffälligen Kindern gesprochen und ohne dass ich psychologisch bewandert bin und so weiter, ist es auch aus meiner Perspektive dann immer so, diese Verhaltensauffälligkeit war oft auch ein ableistischer Begriff, um Verhalten zu schreiben, was man nicht versteht, weil man es von der eigenen Warte aus bewertet. So gibt es zum Beispiel oder in der Kommunikation das Double Empathy Problem, wenn neurodivergente und neurotypische Menschen miteinander kommunizieren und all diese Dinge. Und die spielen auch dann mit rein, wie ich Verhalten von Menschen beurteile. Da geht es mir vor allem auch darum, so, dass Kontexte angeschaut werden, nicht Fälle. Ja, das ist wieder dieses Kind, das hat immer so Probleme gemacht, sondern der Gesamtkontext angeschaut wird, dass ich Menschen darauf sensibilisiere, dass Fähigkeiten und Fertigkeiten im Sinne der UNBRK nicht zwischen Nichtbehinderten und Behinderten entstehen. Also ich mache ein Beispiel, wenn ich jetzt eine Person vor mir habe, die nicht behindert ist, ist nicht gesagt, dass sie besser in der Kommunikation ist, nur weil sie nicht behindert ist, weil ich habe diese Kommunikationsexpertise. Und so hat jeder Mensch seine eigene Expertise und so plädiert ja die UNBRK auch dafür, eben diese Gruppen wie aufzulösen und nicht in diese künstlichen behindert, nicht behindert, sondern im Sinne von Ability Equity eigentlich die Fähigkeiten und Fertigkeiten jedes Menschen zu sehen und zu sehen, im Sinne der Zugänglichkeit, wie können diese eingebracht werden und wie kann aber auch von der Gesellschaft eingefordert werden. Und das ist in meiner Arbeit ein sehr zentrales Thema, weil da gibt es immer wieder wirklich diese Hindernisse. Nein, Menschen mit Behinderungen können nicht und so. Und ich sage immer, sprecht vom spezifischen Kontext. Und selbst wenn Menschen mit Behinderungen etwas nicht können, auch Menschen ohne Behinderungen können mal nicht, oder? Mhm. So diese Idee, dass man Menschen Rechte entziehen kann, weil eine angebliche Fähigkeit nicht vorhanden ist, die wird ja vor allem von der UNBRK stark hinterfragt und auch abgelehnt. Und da arbeite ich sehr, sehr stark dahin. Und selbst wenn, oder? Inklusion, also die, ist ja nicht nur Partizipation in die Gesellschaft, also ich kann etwas reingeben und ich kriege etwas zurück, sondern selbst wenn ich nicht partizipieren kann, kann durchaus vorkommen, bin ich kein schlechterer Mensch. Auch dann habe ich das Recht auf Einbezug in die Gemeinschaft, zum Beispiel sagen wir Holzalange, jemand hat einen Unfall und ist im Wachkoma, hat er immer noch Anspruch auf Einbezug in die soziale Gemeinschaft und nicht 24/7 in diesem Raum zu sein und keinen Menschen zu sehen. Selbst wenn ich wirklich, und es gibt gewisse Fähigkeiten, das ist meiner Beeinträchtigung inhärent, die kann ich nicht eingeben, die werde ich nie kriegen, aber verglichen zu wem? Ich muss ja für mich den Weg finden und das ist das, was ich auch sage. Wenn wir so darüber nachdenken, können wir Bildungsgerechtigkeit schon schaffen.
Wir sind ja ein Kulturbetrieb und auch du hast Kundinnen im Kulturbetrieb. Wie siehst du denn Kultur allgemein und Thema Inklusion? Wo steht der?
Ich kann wie nicht in alle Institutionen reingucken, deswegen das widerspricht so ein bisschen meiner organisationsentwicklerischen Haltung, dass ich da ein generelles Statement abgebe. Ich kann nur sagen, was ich beobachte. Ich beobachte, dass Kultur Ableismus stark reproduziert in sehr vielen, auf sehr vielen Formaten, in sehr vielen Formaten.
Kannst du diese auch wiederum benennen oder was du
meinst? Ja, also wenn ich sehe, oder wie mit dem Thema Behinderung umgegangen wird, dass so eine krasse Außenperspektive ist, dass auch bis heute in der Schweiz sehr viele begabte KünstlerInnen mit Behinderungen nicht die Bühne haben, die sie ihnen eigentlich meiner Meinung nach zusteht, weil auch Zugänge nicht gedacht werden, also dieser systemische Ableismus, aber auch die Reproduktion. Welche Geschichten über Behinderung kennt ihr? Die meisten Geschichten sind defizitorientiert, am medizinischen Modell von Behinderungen orientiert, was sehr viele Menschen mit Behinderungen wiederum ablehnen. Und die Geschichten werden auch oft von Nichtbehinderten erzählt, was ich auch so komisch finde. Vor allem im Film. Ja, wir spielen mal eine blinde Person oder wir spielen mal eine Person, die den Hilfsmittel Rollstuhl nutzt. Also da hört es bei mir einfach
immer und dann auf. Spielt die Schauspielerin so gut, dass sie noch Preise dafür bekommt, dass sie eine Behinderung so authentisch spielt. Und dann gibt es aber gleichdings Schauspielerinnen mit Behinderung, die bekommen dann den Job auch nicht.
Genau, weil gesagt wird, ja, sie bringen ja die Fähigkeiten nicht mit, dass wir sie zum Beispiel an einem Set oder auf einer Bühne inkludieren kommen. Also das ist ja ein Witz. Und da muss ich einfach sagen, okay, dann wollen wir aber Inklusion nicht. Und das meine ich eben, dort, wo Menschen mit Behinderungen sogar Ressourcen nur schon aus ihrer eigenen Lebensrealität reingeben können, sogar dort wird ihnen systematisch Ressourcen entzogen. Genau mit diesem Beispiel, was Jan genannt hat. Und das ist ein ganz kleiner Ausschnitt. Da gibt es viele Makro- und Mikro-Aggressionen, finde ich, wo man auch merkt, wenn man in einen Kulturbetrieb physisch reinkommt und gewisse Dinge systematisch nicht mitgedacht sind, weil nicht vorgesehen ist, dass eine Einzelperson mit Behinderung kommt, aber auch, dass eine Gruppe von Menschen mit Behinderung oder eine Gruppe von Behinderten und Nichtbehinderten zusammen etwas schauen gehen will. Da sind alle total überfordert und wissen gar nicht, wo ihnen irgendwie der Kopf steht. Und das ist eben, weil wir nicht Zugänge denken, sondern weil wir ableistisch das Gefühl haben, wir wissen, was Behinderungen ist, wenn wir einen behinderten Körper sehen. Und ich finde, Elizabeth Barnes von der University of Oxford hat das sehr gut gesagt. Sie hat den Lehrstuhl in Philosophie und sie ist selbst betroffen. Sie hat gesagt, jede Definition von Behinderung, die Behinderung in einem körperlichen Merkmal verorten will, muss zwangsläufig scheitern. Alles, was wir eigentlich über Menschen mit Behinderungen sagen können, ist, dass sie Menschen in Minderheitskörpern sind. Und ich habe da noch eine weitere Konklusion, auch aus Ihren Ausführungen. Also Menschen in Minderheitskörpern, die in einem Körper inhärente Beeinträchtigung haben, die dann aber in der Interaktion mit der Gesellschaft zu einer Behinderung wird. Weil ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Gehbehinderung ich wüsste nicht und ich weiß, Nichtbehinderte können das nicht glauben, aber ich bin nicht durchs Leben gelaufen, bis ich 7 oder 8 war und habe gedacht, oh shit, ich bin gehbehindert. Das habe ich erst so richtig gecheckt, als ich mit anderen Menschen irgendwie mehr, vor allem mit Nichtbehinderten irgendwie mehr im Kontakt war, als ich dann von Sonderschule gewechselt habe. Mhm. Dann ist mir aufgefallen, hey, ja, da gibt es irgendwie Hindernisse. Ja. Und das ist mir vorher nicht, ist nicht für jede Person gleich. Es gibt Menschen, denen fällt das auf und es ist mir ganz wichtig, die Klammerbemerkung muss ich noch machen. Es gibt auch Menschen mit Behinderung, die stehen ihrer Behinderung negativ gegenüber. Das dürfen sie, das ist ihr absolutes Recht. Ich finde den Diskurs, der momentan unter den sogenannten Inklusionsexpertinnen läuft, problematisch. Die zum Beispiel sagen, wir schreiben nie, ein Mensch mit Behinderung leidet. Nicht so sicher können wir das schreiben, wenn wir die Person, um die es geht, gefragt haben. Mhm. Wir können einfach kollektiv, ableistisch, kein Leid zuschreiben. Mhm. Das sagt auch die Disability Studies, die von globalen und lokalen Faktoren spricht. Also wir haben globale Faktoren, auf die der Mensch keinen Einfluss hat, diskriminierende Strukturen, unter denen er auch leiden kann. Aber dann gibt es auch lokale Faktoren, die bei der Person selbst verankert sind oder in ihrem eigenen Körper, die dazu führen, dass eine Person zum Beispiel leidet. Und trotzdem, wenn ich jetzt gerade das Leid angesprochen habe, viele Nichtbehinderte werden wieder davon mitnehmen, dass Menschen mit Behinderungen leiden. Und genau so entsteht eben Ableismus in diesem selektiven Denken von Aussagen. Und das habe ich jetzt den Nichtbehinderten auch unterstellt, wobei ich muss sagen, da ist meine Datenbasis schon fast repräsentativ, weil ich bin 30 Jahre behindert. Von daher, ja, genau, einfach so, dass wir ein bisschen diesen Mechanismus aufgezeigt haben. Mhm. Genau.
Wann bist du in der Freizeit? Ich habe das Gefühl, wenn ich dich sprechen höre, es ist auch immer ein Akt zu differenzieren, wo darf ich vielleicht mich als Privatperson in meiner Freizeit sein und wo gebe ich mich in einen politischen Diskurs, wo möchte ich mich einbringen auf anderer Ebene.
Ich denke, das sehe ich ja oft, dass eben, aber vielleicht ist da der kleine feine Unterschied und das würde mich bei dir wundern nehmen. Ich sehe mich ja mehrheitlich als Selbstvertreter. Und dann muss ich mich immer selber vertreten und in allen Schichten und meine Lebensrealität irgendwie auch als Thema machen. Machst du da den Unterschied, dass du dich nicht immer so betroffen fühlst, weil du ja sagst, das sei deine Expertise und nicht nur immer Selbstvertretung?
Also Selbstvertretung ist auch eine Expertise, ist ganz wichtig. Ist einfach eine andere Perspektive. So wie es in verschiedenen Expertinnenbereichen unterschiedliche Perspektiven gibt, auf ein Thema zu schauen. Aber ich schaue natürlich in meinen Projekten sehr stark behinderungsübergreifend, auch wenn ich natürlich in vielen Dingen dann auch auf SelbstvertreterInnen zurückgreifen muss oder auf die Diskussionen, die ich mit ihnen geführt habe. Also so ist es ja nicht. Inklusion geht niemals ohne Selbstvertretung. Aber ich mache meine Arbeit nicht an meiner eigenen Lebensrealität fest. Es geht nicht um meine Erfahrungen, es geht nicht um meine Bedürfnisse, sondern es geht um die Frage nach Zugängen für alle Menschen, nach Zugängen für auch spezifische Gruppen dann wieder, weil wir es wieder runterdeklarieren müssen, dass es dann für alle geht. Und das ist eher eine systematische Herangehensweise, heißt aber nicht, dass ich von Dingen, die ich vorschlage und über die ich spreche, manchmal nicht auch selbst betroffen bin. Ich mache das einfach nicht transparent. Also ich gehe nicht zu meinen Kunden und erkläre ihnen meine Behinderung. Das ist für mich ein No-Go.
Aber durch das kannst du auch viel besser wieder abschalten, weil du eben dich nicht so in den Diskurs reinnimmst. Weil mir fällt es ja schwieriger abzuschalten, weil ich ja eben nur über Selbstvertretung auch nachdenke und so weil ich nämlich sehr aufgeräumt war und ich weiß auch, dass du viel liest und so. Also ich weiß, Saphir hat Hobbys, aber kannst du da besser an- und abschalten, weil du das machst?
dann funktioniert ja das Personal Branding, wenn das deine Zusammenfassung war. Super. Ich schalte niemals ab.
Okay. Niemals. Also niemals.
Niemals. Das geht, also sind wir ehrlich, das geht gar nicht, weil du bist ja trotzdem von diesem Thema, von allem, was in der Behindertenpolitik betrifft, das hat ja Einfluss auf mein persönliches Leben. Und ich muss ja persönliches Abbier nicht für andere voyeuristisch transparent machen, um dann in meinem Privatleben trotzdem von den Auswirkungen von Ableismus betroffen zu sein. Was ich einfach nicht mache, ist meine Erfahrungen darüber erzählen, weil die gehören auch mir. Okay. Meine Erinnerungen gehören mir. Und meine Traumata, und ich nenne das bewusst Traumata im psychologischen Sinne, are not for public consumption. Mhm. Sind nicht dafür da, dass andere Menschen sich das anschauen und sagen, oh wow, das ist ja mega, mega cool, Inspiration Porn oder die Arme, und dann sich gut fühlen, weil sie mit mir kurz eine Stunde gesprochen haben und dann das Gefühl haben, ja, jetzt habe ich genug für Inklusion gemacht für die nächsten 2 Wochen. Und ich sage nicht, dass das bei Selbstvertretung passiert. Ich sage einfach, nicht behinderte Menschen verstehen Selbstvertretung falsch. Und deswegen habe ich den anderen Begriff gewählt. Ich habe nicht gesagt, Selbstvertretung ist falsch.
Nein, falsch. Genau. Falsch habe ich die nie unterstellt. Die Zeit eilt wie im Flug. Aber eben, um zurückzukommen, was würdest du es vielleicht uns als Haus so mitgeben, an was, vielleicht hast du auch ein bisschen angeschaut, unsere barrierefreie Seite oder uns als Haus, was gibst du uns mit?
Du siehst, wir erhoffen uns noch so einen 3-Minuten-Master-Pitch. Ja.
Du musst halt sagen, wenn du mich anfragst, dass das Teil der Podcast-Anfrage ist, dass ich vorher euch anschaue, so habe ich, das mache ich transparent, habe ich nicht gemacht, weil es nicht meine Aufgabe ist, ist nicht meine Rolle da, weil du bist der Inklusionsberater vom Kleintheater und es ist nicht meine Rolle, da reinzukommen und irgendwie, weil das wäre ja auch arrogant, weil du bist die ganze Zeit im Prozess und kennst alle Daten und weißt, was läuft und nicht läuft. Und ich komme dann von außen und sage, ja, so.
Ich frage dich als
McKinsey. Ich mache kein McKinsey. Ich komme nicht von oben und sage
liebe Sabir, ich frage dich als Gast, wenn du morgen Abend zu uns zu Gast kommen würdest, was würdest du dir wünschen, wie du es antreffen oder wie es dir begegnen würde?
Also ich würde mir vor allem wünschen, dass ich sehe, dass mit Zugängen gedacht wurde und nicht mit sogenannten Behinderungsarten, so dass auch mehrfach behinderte und mehrdimensional diskriminierte Personen hier einen Raum finden, weil die gehen oft vergessen, wenn wir in diesen Labels denken. Und dann finde ich es natürlich cool, wenn man gewisse Dinge auch hier antreffen würde, wie dass man zum Beispiel vorher einen Theaterraum besichtigen kann, dass es Personen gibt, die designiert für Access zuständig sind, AssistentInnen sind, dass vielleicht, wenn es eine Bar gibt, die doch auch für Gehbehinderte, wie ich hier jetzt gerade wahrnehmen kann, relativ hoch ist, dass es irgendein System gibt, das nicht einfach so ein bisschen Hunger Games-mäßig, ja, wer der Stärkere, der kriegt den Drink. Also ist mir auch schon in ganz vielen Institutionen der Kultur passiert. Ich kann zwar vielleicht teilnehmen, indem, dass ich, keine Ahnung, irgendwie mir da irgendwie schon selbst helfe, aber einen Drink zu kriegen an der Bar ist schwierig als gehbehinderte Person. Und das auch, wenn jetzt, ich denke ja, architektonische Barrierefreiheit ist ja ein Prozess, und wenn diese wie noch nicht 100% da ist, dass es die Personen der Assistenz gibt, dass ich nicht selber eine Assistenzperson mitnehmen muss, denke, das ist wichtig. Und ich glaube, wenn man solche Dinge macht und gegen außen kommuniziert, kommt auch ein Publikum, das sich mit dem vielleicht nicht unbedingt identifiziert, aber dem jetzt nicht komplett abgeneigt ist. So, ich nehme jetzt das sehr, sehr bekannte Beispiel von Donald Trump, der das Accessibility Statement auf der Webseite des Präsidenten wegnimmt, weil er es für irgendwelchen Woke-Wahnsinn hält, quote unquote. Ich denke, ich merke relativ schnell, wenn ich in einem Raum bin, auch wer sich davon angezogen fühlt oder auch nicht abgeneigt ist, muss ja nicht unbedingt ein volles Befürworten sein. Und ja, dass das Leute sind, die auch okay sind, wenn Menschen mit Behinderungen an diesen Veranstaltungen, und nicht so nach der fünften Sekunde, hey, wir haben gesehen, du läufst da ein bisschen komisch, geht's dir gut? Und dann sagst du, nein, ich bin nicht betrunken, bin nur behindert. Oh, wow, dass du auch hier bist. Ja. Und so. Einfach, dass irgendwie das Publikum mit der Zeit auch sensibilisiert ist, weil sie jedes Mal Menschen mit Behinderungen wahrnehmen. Und ich hoffe, irgendwann auch die vermeintlich unsichtbaren Behinderungen ebenfalls wahrnehmen, weil ich mache eine steile Hypothese, unsichtbare Behinderungen sind nur da, weil sie eben nicht wahrgenommen werden von Menschen, die mit dem sich nicht auskennen. So, das wäre so ein bisschen, was ich dazu sagen kann.
Das nehmen wir sicher mit, und ich bedanke mich recht herzlich für den wirklich sehr spannenden Podcast. Es ist immer wieder spannend, mit dir zu reden. Wir tauschen uns auch immer wieder aus und haben da auch manchmal gute Diskussionen, manchmal auch hitzige Diskussionen, aber das schätze ich immer sehr an dir. Und liebe Fabienne, der nächste Podcast ist wieder ein Live-Podcast, der am 28. Mai stattfindet. Ich glaube, auch gleich gehaltvoll, nämlich dort kommt die deutsche Journalistin Hadija Aruna-Okker mit ihrem Buch gemeinsam. Es wird ein Live-Podcast geben, aber auch eine Lesung von diesem Buch. Auf den freue ich mich auch schon.
Genau, da sind alle eingeladen, zu uns vor Ort zu kommen, um zuzuhören. Und wer davor selbst noch ein bisschen ins Plaudern kommen möchte, ist natürlich noch herzlicher eingeladen, davor an unserem Netzwerkanlass teilzunehmen. Um 17:30 am 28. Mai kann man sich bei uns anmelden. Werden wir organisieren, dass man zu verschiedenen Themen rund um das Thema Inklusion ins Gespräch kommt mit verschiedensten Leuten. Also das Potpourri an eingeladenen und angemeldeten Personen ist groß, vielleicht kommt Sapir auch, wir wissen es noch nicht.
Du bist herzlich eingeladen. Und alle Links und alle Anmeldungsformulare findet ihr in den Shownotes und in allen Links, die ich verlinken werde. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, egal, wenn ihr diese Folge hört. Ciao zusammen.
Bis bald.